Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agrarseins Wissen kompakt, dem Podcast der Habele für Raumberg-Gumpenstein. Dauergrünland zählt zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Ressourcen Europas für die Futterproduktion, für Biodiversität, Wasserhaushalt und Klimaschutz. Gleichzeitig steht das Grünland zunehmend unter Druck. Strukturwandel, Intensivierung, sinkende Tierzahlen und der Klimawandel verändern unsere Grünlandsysteme in Europa massiv. Wie kann Grünland künftig genutzt werden? Welche Rolle spielen Milch- und Fleischproduktion? Und wie lassen sich Landwirtschaft, Naturschutz und Klimaschutz besser verbinden? Darüber spreche ich, Andreas Steinwieder, heute mit einem der renommiertesten Grünland-Experten im europäischen Raum, Professor Dr. Friedhelm Taube von der Universität Kiel. Anlass ist seine aktuelle Studie zum Dauergrünland in Deutschland und zu den Zukunftsperspektiven einer nachhaltigen Grünlandnutzung. Eine Studie, aus der wir auch in Österreich viel lernen und mitnehmen können. Sehr geehrter Professor Dr. Taube, lieber Friedhelm, vielen Dank dafür, dass ich mit dir über diese, deine wertvolle Studie in unserem Podcast sprechen kann.
Ja, sehr geehrter Herr Dr. Steinwieder, lieber Andreas, es ist mir eine große Freude, dass wir so auch einmal online zusammenkommen. Vielen Dank.
Dankeschön, Friedhelm. Ich steige gleich einmal ein. Kannst du dich zu Beginn bitte kurz vorstellen und auch erklären, warum du dein Forscherleben der Grünlandwirtschaft genutzt hast?
Ja, ich bin Jahrgang 1955 aufgewachsen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, ein Pachtbetrieb allerdings. Meine Eltern kamen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, Schlesien und Pommern. Und als ich dann meine Bundeswehrzeit hinter mich gebracht hatte, überlegte ich natürlich, was ich studieren soll und habe dann mich nach langem Hin und Her doch für Agrarwissenschaften entschieden. Das war erst gar nicht so ganz klar. Wie überhaupt alles, auch dass ich beim Grünland gelandet bin, eher auf Zufall beruhte, denn ich komme ursprünglich von einem Ackerbau-Milchviehschweinebetrieb, so ein klassischer Gemischtbetrieb, wie er damals eben bestand. Und meine ursprüngliche Absicht war eigentlich, Landwirt zu werden, diesen Pachtbetrieb weiterzuführen und zu erweitern. Das habe ich dann aber von meinen Agrarökonomen in Kiel als Lehrer gehört, dass das keine gute Idee ist als Vollpächter, und habe dann mit einigen Umwegen mich in die Wissenschaft bewegt. Und dann war es wirklich fast ein Zufall, dass ich beim Grünland gelandet bin. Andreas, ich möchte dir gerne auch, weil wahrscheinlich viele junge Menschen zuhören, sagen, wie wichtig es ist, dass man eben flexibel bleibt. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich bei Professor Kornherr, meinem Vorgänger im Amt hier in Kiel, als potenzieller Doktorand vorgestellt hatte, weil eine Doktorandenstelle ausgeschrieben war. Und er fragte mich: Herr Taube, was haben Sie denn bisher für Erfahrungen im Grünland gesammelt? Und ich sagte, um ganz ehrlich zu sein, bisher fast gar nichts. Aber ich halte mich für flexibel genug, das in kürzester Zeit nachzuholen. So startete meine Karriere im Bereich Grünland, und dann habe ich schon während meiner Promotionszeit, wo ich mich mit Ertragsbildungsprozessen und Futterqualitätsdynamik von Deutsch Weidegras und Knauers beschäftigt habe, so habe ich mich dann immer weiter in dieses Fachgebiet vertieft und dann diese Breite des Fachgebiets auch aus der Perspektive meiner ursprünglichen Herkunft Ackerbau mit Wechselgrünland, diese Breite, agronomische Breite und die Rolle des Grünlands in den verschiedenen Landnutzungen im Bereich der Landwirtschaft dann schätzen gelernt.
Okay. Und dann hast du sozusagen deine Professur, wann hast du deine Professur angetreten?
Ja, es war dann so, dass ich zunächst einmal dann eine Habilitationsstelle angetreten habe hier in Kiel nach meiner Promotion, aber auch immer noch etwas Richtung praktische Landwirtschaft geschielt hatte. Damals war die Grenze aufgegangen und Freunde waren im Osten aktiv. Und von daher habe ich damals schon noch mal einen Augenblick überlegt, ob das denn der richtige Weg ist, weil ja die Karriere im Bereich der Hochschule auch nicht so ganz gerade vorgezeichnet ist. Da sind wenige Stellen im Bereich Graslandwissenschaften oder Grünland. Und von daher bin ich immer mehrgleisig gefahren. Und dann ergab es sich durch Zufall, dass an der Fachhochschule in Kiel eine Professur ausgeschrieben worden ist. Das ist in Rendsburg lokalisiert, also 30 Kilometer ins Landesinnere hinein. Und die war ausgeschrieben als Grünland und Futterbau, Ökologie und ökologischer Landbau. Da habe ich mich beworben, war parallel aber noch Pächter des Betriebes zu Hause. Also von daher habe ich da so eine Übergangszeit gehabt, wo ich mich natürlich auch familiär und einkommensmäßig absichern musste. Wir hatten damals schon 3 Kinder und deshalb musste das in einer intensiven Zeit alles etwas parallel laufen. Und dann, Andreas, waren diese 4 Jahre an der Fachhochschule für mich extrem prägend. Einmal hatte ich wunderbare Kollegen, das muss ich hier nochmal hervorheben, die wunderbare Lehre gemacht haben. Auch das hat mich sehr geprägt. Wir haben immer in den Kaffeepausen alle zusammengesessen und intensiv diskutiert. Und dann diese Kombination Grünland und Futterbau, Ökologie und ökologischer Landbau. Und als ich dann die Lehre vorbereitet hatte, erstmals für Ökologie und dann auch für ökologischen Landbau, da hatte ich immer nur, das passt ja alles zusammen. Du hast von der Ökologie her die Theorie und die theoretische Grundlage und kannst sie dann im Ökolandbau und mit der Grünlandwirtschaft in die Anwendung bringen. Und das hat letzten Endes, diese ursprüngliche Prägung hat dazu geführt, dass ich mich dann doch breiter aufstellen konnte, mich dann für die Nachfolge, für die Professur Grünland an der Universität beworben habe. Das war eine andere Hochschule und dadurch war es keine Hausberufung und dann dort auch den Ruf im Jahr 1995 erhalten habe. So, und dann muss ich das gleich noch dazu sagen, wie gesagt, mit den Zufällen. Ich glaube, auch das ist für junge Menschen wichtig, die zuhören, wenn sie eine Chance sehen, die ihnen auch nur einen Spalt ermöglicht, irgendetwas Kreatives zu machen, was in ihnen drinsteckt, müssen sie die nutzen. Ich war nämlich dann 3 Wochen, nachdem ich mit der Professur hier beauftragt worden war, bin ich beim Dekan gewesen, hier in Kiel. Und der, um mich zu bedanken für die Unterstützung bei den Berufungsverhandlungen. Und dann sagt er im Rausgehen, also Herr Taube, wir haben ja hier so Probleme mit unserer Ökolandbauprofessur, sowohl in Bezug auf die Person als auch die Denomination. Das ist alles ein bisschen ideologisch, das passt uns hier eigentlich nicht so. Und dann sagte ich so flapsig im Rausgehen, also Herr Kahn, ich wüsste, wie das geht. Und daraufhin sagt er, Herr Taube, schreiben Sie mal ein Papier. Andreas, musst du dir vorstellen, da waren diese ganzen großen Ökonomen, Köster, Langbehn, wie sie alle hießen. Ich kam als junger Wissenschaftler jetzt in den Ruf dieser Professur und dann wurde ich gebeten, ein Papier zur Umsetzung des ökologischen Landbaus in Forschung und Lehre zu schreiben. Und das hat mich natürlich enorm motiviert. Ich habe dann Wochenenden und Nächte gesessen und ein 20-Seiten-Papier geschrieben. Und am Ende des Papiers stand, bitte auf keinen Fall einen eigenen Lehrstuhl für ökologischen Landbau. Sondern das müssen wir als Universität gemeinsam hinbekommen. Nicht bitte 2 Wahrheiten, eine ökologische und eine konventionelle, sondern es muss eine Person geben, die sich bereit erklärt, das verbindende Element zu stellen und die Lehre zu organisieren. Aber ansonsten muss jeder Lehrende im Bereich der Pflanzenernährung, im Bereich der Tierernährung in der Lage sein, den Bereich ökologischer Landbau akademisch anspruchsvoll mit abzudecken. So, und das Ende vom Lied war, dass ich dann 4 Wochen später, ungefähr 6 Wochen später, ins Dekanat gerufen wurde und die grauen Eminenzen der Fakultät, die alten Herren, damals noch im Lodenmantel, das war eine ganz andere Zeit, die sagten dann zu mir, mehr oder weniger abgekürzt, Taube, Sie haben es aufgeschrieben, jetzt machen Sie das auch. Und dazu kriegen Sie den Lindhof, das Versuchsgut, was bis dahin von Professor Langbehn Betriebswirtschaft gemanagt wurde, mit extrem intensiver Bewirtschaftung mit Bullenmast. Und es gab einen kleinen Zweig Ökolandbau, der von meinem Vorgänger dann mit 30, 40 Hektar oder 50 Hektar von den 150 Hektar initiiert worden war. So, und so startete ich mit der Leitung des Fachgebiets Grünland. Und dann ab 1997 der Leitung des Forschungsschwerpunktes, den wir dann gegründet haben an der Fakultät Ökologischer Landbau und exzessive Nutzungssysteme mit der mit dem Kern des Versuchsguts Lindhof, den wir dann komplett umgestellt haben auf Ökolandbau. Aber wenn ich das so ganz flapsig sagen darf, meine Intention war dann, da ein Power-Ökolandbau zu etablieren, um den konventionellen Betrieben zu zeigen, so kann man mit vergleichsweise intensiver Bewirtschaftung im ökologischen Landbau alle Ökosystemleistungen erfüllen, ohne hohe Ertragsverluste in Kauf nehmen zu müssen.
Okay. Friedhelm, jetzt gehen wir auf deine Studie ein. Du bist aufgefordert worden oder hast dich selbst bereit erklärt, diese Studie zu erstellen. Warum ist es dazu gekommen? Warum beschäftigt, du bist ja schon emeritiert und beschäftigst dich immer noch mit voller Power im Zusammenhang mit der Entwicklung der Grünlandwirtschaft auf europäischer Ebene. Warum ist es zu dieser Studie gekommen? Erklärst du uns da ein bisschen den Hintergrund?
Ja, sehr gerne. Also ich bin angesprochen worden im letzten August vom Wissenschaftlichen Beirat für natürlichen Klimaschutz. Dieser Wissenschaftliche Beirat für natürlichen Klimaschutz koordiniert das Aktionsprogramm für natürlichen Klimaschutz beim Bundesumweltministerium. Und dieser Wissenschaftliche Beirat hatte eine Studie publiziert, wo sie die gesamte Bandbreite des biologischen Klimaschutzes, das bedeutet also CO2-Einsparung bei gleichzeitiger Betonung der Biodiversität in Landschaften, diesen Punkt hervorgehoben haben. Wir haben sich sehr stark auf Ackerbau konzentriert, auf Wald und auch auf Moore vor allen Dingen. Und haben dann eine anderthalb Seiten zum Grasland geschrieben, zum Grünland geschrieben und haben dann festgestellt, dass sie offensichtlich in ihren Reihen dazu wenig Expertise hatten, und dann trat man an mich heran, ob ich bereit wäre, vor diesem Hintergrund mit diesem Rahmen, mit dieser Zielstellung dann ein entsprechendes Gutachten zu verfassen. Mir wurde die Struktur des Gutachtens vorgegeben, eine modulare Struktur, die zunächst einmal den Status quo aufzeigt in einem Modul 1, die Leistungen und Defizite im Bereich der Grünlandbewirtschaftung hervorhebt und dann in einem zweiten Modul Optimierungspotenziale aufzeigt und schließlich in einer Synthese das zusammenfasst und auch mit Förderempfehlungen hinterlegt.
Okay. Schau mal ein bisschen auf den Status quo. Was hast du herausgearbeitet? Was bewegt dich? Was macht dir Sorge?
Für mich war es extrem interessant, um es einmal so anzufangen, dass ich ja nun, wie du richtig gesagt hast, inzwischen entpflichtet bin und damit doch eine 35er, fast 40-jährige Erfahrung habe in dem Bereich. Damit auch die gesamten Strukturentwicklungen jetzt hier aus der Perspektive Norddeutschlands miterlebt habe. Und natürlich durch viele Exkursionen und viele Forschungsprojekte, insbesondere auch mit Gumpenstein, Erich Pötsch und Konsorten, sind hier natürlich zu nennen, hochgeschätzte Kollegen, mit denen ich da auch intensiv kooperiert habe. Und von daher immer so das Ideal einer guten Grünlandbewirtschaftung vor Augen hatte, was ja eigentlich immer durch einen Gradienten an Intensitätsstufen geprägt gewesen ist. Also günstige Lagen im Tiefland vergleichsweise intensiv und dann in Abhängigkeit des Standortes dann bis zu extensiven Bewirtschaftung und Nutzung. Und natürlich viel Weide. Und das hat sich inzwischen dramatisch verändert. Und Norddeutschland, gerade die Region, in der ich hier lebe, in Schleswig-Holstein, ist in der Beziehung so ein bisschen die Speerspitze dieser Entwicklung. Und dann kann man ziemlich gut sehen, wie sich das dann auch in weiteren Regionen Deutschlands dann vollziehen wird.
Was ist die Entwicklung konkret?
Die Entwicklung ist ganz konkret die, dass wir vor 30 Jahren Grünland und Futterbau für Milcherzeugung und Fleisch in einem integrierten System hatten. Das heißt, die Betriebe waren in der Regel nicht komplett spezialisiert, sondern sie hatten auch einen gewissen Anteil an Marktfrüchten, haben häufig Futter, auch Getreide, also Konzentratfutter, auf dem Betrieb selbst erzeugt und hatten eine Dominanz des Grünlandes in der Futterbereitstellung. Und dann mit den 90er Jahren hier in Norddeutschland spätestens, das war ja in Bayern und in Österreich viel früher, jedenfalls im pannonischen Gebiet, mit dem Siegeszug des Maises durch den Zuchtfortschritt. Und das hat dazu geführt, in den letzten 30, 35 Jahren, auch durch entsprechende Förderpolitiken, was ja noch gefördert worden ist. Gerade mit der 91er-Reform wurde Mais dann mit sehr hohen Transferzahlungen zusätzlich ausgestattet, dass Grünland im großen Stil umgebrochen wurde und die Futterbereitstellung auf Mais umgestellt worden ist. Das war für aus Sicht der Landwirte kurzfristig betriebswirtschaftlich gedacht absolut verständlich. Nur eine Aussaat, eine Ernte, in der Regel 20-30% mehr Ertrag, hohe Erträge, ertragssicher und beste gleichbleibende Qualitäten. Und das hat aber dazu geführt, dass wir in Schleswig-Holstein hier in den letzten 25 Jahren etwa 20% Grünland verloren haben. In Niedersachsen sind es 25%. Also überall dort, wo man Grünland umbrechen konnte, auch Moorstandorte umgebrochen hat, mit dem, aus heutiger Sicht würde man sagen, mit dem Wahnsinn des erneuerbaren Energiengesetzes und mit diesen Transferzahlungen, die Landwirte dann ermutigt haben, Mais anzubauen, auch auf absoluten Grünlandstandorten, die durch die Grundwasser beeinflusst gewesen sind. Das war keine gute Entwicklung. So, und das hat dazu geführt, dass wir heute hochspezialisierte Betriebe haben. Es gibt noch die anderen, aber sie sind kaum noch konkurrenzfähig. Wir haben hochspezialisierte Betriebe. Vor 10 Jahren wurden 100er Ställe gebaut. Im Augenblick baut man hier auch im Norden 300er und 600er Ställe, weil das mit KI und mit allem, was an Technologien jetzt kommt im Stall, möglich ist. Die Außenwirtschaft wird komplett outgesourced. Das macht dann ein Lohnunternehmer. Das heißt, der Viehwirt, der Milcherzeuger kennt seine Flächen zum Teil gar nicht mehr im Detail. Und wenn es irgend geht, auf Basis Mais, und das Grünland dient dann, etwas übertrieben formuliert, noch dazu, dass der Pansen stabil bleibt, dass ausreichend Struktur im Futter ist und natürlich aber auch mit hoher Nutzungshäufigkeit, um ausreichende Energiedichten zu realisieren und mit extrem vielen Überfahrten keine Weide mehr, mit den Konsequenzen Bodenverdichtung, mit den Konsequenzen hohe Anteile an gemeiner Rispe in den Beständen und dann aufgrund der Bodenverdichtung dann häufige Umbrüche, die dann die Leistungsfähigkeit des Dauergrünlandes einschränken. Und mit jedem Umbruch verlieren wir natürlich wieder Kohlenstoff.
Du hast jetzt das Wort Dauergrünland angesprochen und vorher hast du über die Regionen gesprochen, die vor allem auch ackerfähige Flächen auf ihren Betrieben haben. Wie geht es bei euch oder in Europa den Dauergrünlandbetrieben, die keine Ackerflächen zur Verfügung haben, die also in einer Grünlandregion beheimatet sind? Ist dort die Entwicklung aus deiner Sicht auch besorgniserregend?
Längst nicht so ausgeprägt. Also wir haben ja die Wesermarsch zum Beispiel hier in Norddeutschland oder dann eben das Allgäu in Bayern, wo ein Umbruch nicht möglich ist. Einfach weil wir zum Beispiel sehr tonreiche Böden haben und relativ hohe Grundwasserstände. Dort haben wir natürlich auch diese Entwicklung, von denen kann man sich in Bezug auf die Leistungssteigerung der Milchkühe natürlich nicht komplett abkoppeln. Aber dort haben wir Top-Betriebe, die wir jetzt zum Glück mit einem, das werden wir sich auch gleich einflechten, mit einem sehr, sehr guten Instrument der Förderpolitik, nämlich mit diesen EIP-Projekten. European Innovation Partnership, also Wissenschaft und Betriebe arbeiten zusammen. Und da haben wir auch mehrere Projekte in dem Bereich gemacht zur Weide, zur Grünland, Nutzung für Milcherzeuger. Und wir haben durchaus Spitzenbetriebe, die mit Weide auf Dauergrünland auch in der Größenordnung von 9.000 und 10.000 Liter produzieren, die dann häufig dann umgestellt haben auf eine Blockabkalbung im Herbst und dann ja natürlich auch einen gewissen Anteil Mais dazu füttern, aber die insgesamt doch eine Größenordnung von 70% der Energie und des Grobfutters aus dem Grünland aufnehmen können. 65-70%. Also da und die ökonomischen Auswertungen, das ist auch wieder immer wieder interessant, wenn man sich das anschaut. Von daher versteht man eigentlich die Entwicklung dann auch fast gar nicht in Gänze. Die ökonomischen Zahlen zeigen, dass die Betriebe, die auf Grünland wirtschaften, damit auch geringere Flächennutzungskosten haben, weil natürlich die Pachtpreise und damit auch die Opportunitätskosten des Grünlandes doch etwa ein Drittel niedriger liegen als beim Acker. Und wenn die das vernünftig machen, mit moderaten Intensitäten ihre Gülle optimal einsetzen und auf Lebensleistung bei ihren Herden achten, dann zeigen wie häufig die ökonomischen Auswertungen, dass solche Betriebe mit etwa 8000 Liter und mindestens 5 Laktationen ökonomisch durchaus mithalten können. Das wird aber inzwischen, Andreas, absolut konterkariert durch diese gigantischen Skaleneffekte der großen Betriebe, weil die natürlich, wenn sich dann noch 2 dieser großen Betriebe zusammentun oder 3, die dann auf über 1000 Kühe kommen, wenn die dann natürlich gemeinsam Konzentratfutter einkaufen, dann können die das wesentlich günstiger machen als ein kleinerer Betrieb mit 80 oder 100 Kühen, der mit seinen 8000 Liter Kühen eigentlich eine gute Leistung vollbringt, aber eben bei den Einkaufskosten, bei den Kosten der Produktion, dann eben aufgrund dieser Rahmenbedingungen, das gilt natürlich für Dünger, Pflanzenschutzmittel ganz genauso, dann doch immer im Nachteil ist.
Und du schreibst in deiner Studie ja auch, dass das Grünland, das Dauergrünland, auch die Herausforderung hat, einerseits sehr intensiviert zu werden, andererseits es Standorte gibt, die aus Nutzung gestellt werden oder wo wir uns keine sinnvolle Nutzung mehr vorstellen können. Und das ist eine große Herausforderung, weil ja das Dauergrünland auch sehr viele Ökosystemleistungen erbringt. Kannst du dazu ein bisschen etwas uns mitgeben?
Ja, ich habe die Studie so etwas ungewöhnlich aufgebaut, weil ich mich von der Wirtschaftlichkeit der Bewirtschaftung des Grünlandes habe leiten lassen. Und da haben wir auf der einen Seite intensiv Grünland und Milcherzeugung und auf der anderen Seite eben extensiv Grünland und Fleischerzeugung beziehungsweise Naturschutzgrünland, was dann ja häufig auch über Nutztiere natürlich zum Teil eben noch genutzt wird, aber mit entsprechend sehr unterschiedlichen Problemausprägungen. Beides ist unter Druck, wie du richtig gesagt hast. Das Intensivgrünland, weil diese Entwicklung, die ich gerade geschildert habe, ja dazu geführt haben, dass dieses Grünland ja, nicht überall, aber ich sehe es doch immer wieder sehr deutlich, dann eine, Entschuldigung für den Ausdruck, aber häufig zu einer Gülle-Verklappungsstation wird. Das heißt, dann ist Gülle Silvester im Herbst und die Güllebehälter müssen geleert werden, damit die knappen Lagerkapazitäten über Winter ausreichen. Also wird auch gegen den eigentlichen Bedarf der Bestände im Herbst noch einmal Gülle appliziert und das führt natürlich dazu, dass die guten Gräser leiden, dass sie auch bei geringen Frostereignissen im Winterhalbjahr dann auswintern und wir eine Degradierung der Bestände bekommen. Also zu viel Stickstoff, zu viel Kali häufig eben durch die Gülle in diesen Beständen, was wir dann auch an den Silageproben sehen. Und das führt eben dazu, dass wir es in den Niederlanden spricht man von Perennial Ryegrass Highways, also von Deutsch-Weidelgras-Autobahnen. Das heißt, das hat nichts mehr mit Grünland in dem Sinne zu tun, wie du es in deinem Eingangsstatement formuliert hast. Leistung für Biodiversität. Das sind Monokulturen, die nicht mehr in die generative Phase kommen und damit auch keine Blühaspekte darstellen. Wir haben das in einer Dissertation untersucht. Die Folien stelle ich euch ja gerne noch zur Verfügung. Die Frau Bayer hat das gemacht. Die hat unser Grünland auf dem Versuchsgut Lindhof im Ökolandbau mit artenreichen Mischungen aus Gräsern, Kräutern und Leguminosen. Das ist dann nur Wechselgrünland, ja, für 2-3 Jahre, aber wird intensiv beweidet und auch ein Rotklee hält sich dann 2-3 Jahre und auch die Kräuter, die dann trotz der Beweidung Blühaspekte hervorbringen. Und das haben wir verglichen mit einem Intensivgrünland konventionell mit 5 Schnitten. Da ist nichts mehr an Wildbienen oder an anderen Insekten, die dieses Grünland als ein interessantes Habitat wertschätzen können.
Okay. Jetzt haben wir die Probleme angerissen und du hast ja auch Möglichkeiten aufgezeigt, wo sollen wir uns hin entwickeln? Wie können wir das wieder einfangen? Und deine Möglichkeiten decken sowohl den Milchviehbereich oder deine Ideen ab, als auch den Rindermastbereich. Und du sprichst dann ja auch sehr deutlich darüber, was das für Konsequenzen hat, um Ökosystemleistungen auch zu erbringen oder auch zu halten oder auch wieder aufzubauen. Reden wir jetzt vielleicht einmal über den Milchviehbereich und deine Lösungsvorschläge, die du herausgearbeitet hast für Deutschland. Und ich sage dazu, wir können auch in Österreich sicherlich daraus was lernen.
Ja, ich würde fast eher sagen, Andreas, Österreich ist da in vielen Dingen Beispiel und Vorreiter. Und ich habe viele Arbeiten auch aus Österreich natürlich für die Studie verwendet. Also ich habe formuliert, dass wir die Big Five, die großen fünf Bereiche, überzeugend abdecken müssen. Fünf Bereiche. Das erste ist Flächennutzungseffizienz. Flächennutzungseffizienz haben wir bisher immer nur so definiert, auch hier die Beratung, die Milchviehberatung in Deutschland. Wie viel Liter Milch pro Hektar Hauptfutterfläche? Und wenn dann ein Betrieb sagt, ich habe pro Hektar Hauptfutterfläche, die ich selber vorhalte, 18.000 oder 20.000 Liter, dann ist er laut DLG ein Top-Betrieb. Aber es stimmt überhaupt nicht. Der produziert keine 18.000 Liter Hauptfutterfläche, sondern der importiert virtuell Fläche über Konzentratfutter. Von daher ist die Lebensmittelkonversionseffizienz, also das, was wirklich an Netto-Bereitstellung von tierischem Eiweiß, Milch, Fleisch oder auch Energie, aber sinnvollerweise macht man das auf der Basis von Eiweiß, jenseits der Ackerflächen bereitgestellt wird. Also inwieweit wird die Landnutzungskonkurrenz um knappe Ackerflächen reduziert? Und das wird ja in Zukunft ein ganz zentraler Bereich sein, wenn es um die Sicherung der Welternährung geht, dass wir die knappen Ackerflächen schonen für die Humanernährung, aber auch für Bioökonomie. Also wenn wir die Defossilisierung uns vorstellen, das heißt, die chemische Industrie muss in Zukunft Kohlenstoffgerüste woanders herbekommen als aus Öl, dann wird da eine Transformation in den nächsten 30 Jahren auf uns zurollen, die wir uns heute im Detail noch gar nicht ausmalen können. Das heißt, die Tierhaltung, Wiederkäuer ist nun mal ausgestattet mit diesem singulären Möglichkeit, Gras in wertvolles Protein umzuwandeln, dass wir das auch tatsächlich tun. Und das ist im Augenblick, wie gesagt, nicht der Fall. Da ist es nur noch ein gewisser Anteil. Also muss diese Lebensmittelkonversionseffizienz im Idealfall übereins sein. Das bedeutet, die Bereitstellung von Grünlandfutter zu mindestens 70% in der Ration und der Einsatz von Konzentratfutter unter 200 Gramm pro Kilogramm ECM. Mhm. Und das betrifft dann hier mehr oder weniger fast alle Intensivbetriebe bei uns. Die halten das bisher nicht. Ich denke, in Österreich wird das so sowieso erfüllt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt von den Big Five, die wir bedenken müssen, ist der Bereich Stickstoff und Phosphor. Wir haben in den spezialisierten Betrieben in Deutschland Stickstoffüberschüsse, Brutto-Hoftorbilanz in der Größenordnung von 140 bis 150 Kilo und beim Phosphor 15 bis 20 Kilo. Das ist komplett inakzeptabel. Das heißt, wir müssen von diesen Überschüssen herunter, entweder über eine Gemischtbetriebssituation oder über wesentlich mehr Exporte von Nährstoffen, über Gülle oder aber vor allen Dingen natürlich über Reduktion der Intensitäten. Und das bedeutet, das ist mein Vorschlag, den ich da unterbreitet habe, jenseits der 150 bis 170 Kilogramm N aus Gülle, die gebracht werden und sinnvoll auf Grünland untergebracht werden können, auch im Hinblick auf den Bedarf an Phosphor und Kalium. Und darüber hinaus maximal eine Größenordnung von 60 bis 80 Kilogramm N mineralisch und den Rest leisten die Leguminosen. Auch das ist weit von entfernt von der aktuellen Praxis. Der dritte Punkt betrifft den CO2-Footprint und die Klimawirksamkeit. Bisher gibt es ja sehr viele Initiativen, die CO2-Footprint messen, in Anführungsstrichen, und dann möglicherweise auch die Photovoltaikanlage auf dem Dach noch mit reinrechnen in den CO2-Footprint der Milch. Das heißt, da wird auch viel Schabernack betrieben, aber so wie es die LFL beispielsweise vormacht, hier in Deutschland für Bayern, dort ist das standardisiert und läuft sehr gut, aber auch da fehlt noch eine ausreichende Bewertung, der Kohlenstoffspeicherung unter Grünland. Wenn ich Grünland nutze und auch wenn das Grünland 30 oder 40 Jahre alt ist, hat es immer noch einen zusätzlichen Kohlenstoffspeicherbeitrag. Der wird zwar im Klimawandel immer weiter reduziert, aber im Vergleich zu einem Maisacker, der einen massiven Verlust an Kohlenstoff induziert, müssen wir Gutschriften für Kohlenstoffspeicherung in jedem Fall im Grünland haben. Die wirken aber auch nur positiv, solange die Stickstoffintensität nicht zu hoch ist. Ansonsten habe ich erhöhte Stickstoffverluste über Lachgas, die dieses wieder konterkarieren. Und der vierte Punkt ist natürlich die Biodiversität. Also, dass wir dann also auch sicherstellen, dass wir artenreiche Bestände, wir werden bei Intensivgrünland niemals 40 oder 50 Arten haben, aber dass wir über Altgrasstreifen, über Ansaatmischungen mit Leguminosen bei diesen moderaten Endintensitäten immer zumindest den Blühaspekt vom Weißlee und von Kräutern haben, damit ein Mindeststandard im hellgrünen Bereich der Maßnahmen, so möchte ich das vorstellen im Bereich der Biodiversitätsmaßnahmen, dann gewährleisten. Und das fünfte wäre dann natürlich Tierwohlaspekte. Und das Rind ist ein Herdentier. Und immer dort, wo es möglich ist, Weide durchzuführen, sollte das stattfinden. Und das betrifft auch ganz besonders, ich weiß, in Österreich ist es auch immer nicht immer einfach aufgrund der innerbetrieblichen Situation, aber das betrifft natürlich auch das Jungvieh. In Deutschland haben wir in diesen Intensivbetrieben inzwischen die fatale Entwicklung, dass nicht mal mehr das Jungvieh auf die Weide kommt, weil man sagt, es ist arbeitstechnisch viel einfacher, mit dem Futtermischwagen dann auch weiter durch den Stall zu fahren. Vorne stehen die Milchkühe, hinten steht das Jungvieh und man hat die Tiere ständig unter Beobachtung, sodass also auch die Weide fürs Jungvieh mehr oder weniger hier komplett verschwunden ist. Also das sind diese Big Five. Was wir im Augenblick sehen, Andreas, um das noch kurz abzuschließen, ist, dass die aktuelle scheinbare Nachhaltigkeit immer noch darin zu bestehen scheint, dass man sagt, ja, maximale Milchleistung pro Hektar, damit sparen wir ja Fläche, was nicht stimmt, wie wir gerade gezeigt haben. Und auf der anderen Seite, dann machen wir jetzt eben den CO2-Footprint. Aber wenn nur der CO2-Footprint, das kriegt man hin. Wenn der stimmt und sie können dann, man kann dann natürlich auch noch zusätzliche Futterzusatzstoffe einsetzen, um Methanemissionen zu reduzieren, die aber auch absolut kontraproduktiv sind. Erstmal kosten sie 150 Euro pro Kuh und Jahr. Und zum Zweiten sorgen sie dafür, dass diese kraftfutterbetonte Erzeugung noch fortgeführt wird, weil man nur dort diesen positiven Effekt dieser Zusatzstoffe hat. Bei zellulosereicher Fütterung vom Grasland sind diese Effekte bei weitem weniger ausgeprägt. Und wir haben gezeigt, wenn man das gut macht, mit intensiver Beweidung, mit sehr hochverdaulichem Futter, das Zuchtfortschritt, den wir hier umsetzen, mehr nicht, dann kommen wir im aufgenommenen Weidefutter nach der alten Megajoule-NEL-Definition im Durchschnitt des Jahres auf eine Größenordnung von 7 Megajoule-NEL. Das heißt nichts anderes als Konzentratfutter auf dem Halm. Und das habt ihr in Österreich schon wunderbar vorgemacht.
Ja. Wie schaffen wir es, diese Big Five auch am Markt umzusetzen, dass es auf den Betrieben ankommt, wahrgenommen wird? Oder sind wir teilweise schon zu weit weg, um wieder dorthin zu kommen, wenn du die intensiven Regionen ansprichst, die sehr großen Betriebe, die zum Beispiel den Baustein Weidehaltung fast nicht mehr schaffen, weil die arrondierten Flächen bei großen Herden rund um den Hof fehlen? Wie ist da dein Ansatz? Wie müsste die Agrarpolitik, die europäische Politik darauf reagieren, um Dauergrünland zu erhalten, um Intensität wieder einzufangen, um den Nährstoffimport aus Südamerika, also ein Drittel unserer Fläche befindet sich ja nicht in Europa, sondern extern, könnte man überspitzt formulieren, einzufangen?
Also wir werden, Andreas, das nicht hinbekommen, das komplett zu drehen. Von der Illusion habe ich mich komplett verabschiedet. Wenn man sich diese Trends ansieht, wie sie im Augenblick laufen, und wie gesagt, jetzt kommen noch die technischen Innovationen dazu, von denen ich vorhin gesprochen habe, die es Betrieben erlaubt, mit einem Betriebsleiter noch mehr Tiere als bisher im Stall zu managen. Das heißt also, wir müssen eigentlich dahin kommen, dass man sagt, gut, wir akzeptieren, dass ein gewisser Anteil der Betriebe, und das werden in Deutschland sicherlich 60% und mehr sein, die produzieren Milchpulver für die Welt. Dann sollen sie das tun. Sich an Regeln halten, an die Vorgaben der Gesetze halten in Bezug auf Düngegesetzgebung und so weiter. Und alles darüber hinaus, über die Big Five, über die wir jetzt gesprochen haben, das müssen wir in der Agrarpolitik wiederfinden. Das heißt, wir müssen weg von diesen Hektarprämien. Das heißt, wir brauchen ein System genau umgekehrt zu dem Ansatz, wie er im Augenblick diskutiert wird, dass nämlich die alte erste Säule im Wesentlichen bleibt, möglicherweise gekappt wird, aber es bleiben die Hektarprämien. Und die bisherige zweite Säule soll jetzt wesentlich stärker kofinanziert werden durch die Länder und durch die Bundesländer. Und ich kann dir sagen, was passieren wird in einem armen Bundesland wie Schleswig-Holstein, dann wird die Kofinanzierung nicht klappen. Dann wird sehr wenig funktionieren. Und das ist eine absolut nicht akzeptable Entwicklung aus meiner Sicht der Dinge. Und gegen, natürlich ist es jetzt alles sehr kurz vor 12, weil das ja nun alles in den nächsten Monaten dann auf die Entscheidung zur Entscheidung gebracht werden wird. Aber der entscheidende Punkt ist doch erstens Information, Information, Information. Das bedeutet, wir müssen der Politik und auch den landwirtschaftlichen Akteuren klar machen, mit dem jetzigen System, wir haben das ausgerechnet, mit diesen 150 Kilogramm N-Überschuss, P-Überschuss und so weiter, produziert ihr Umweltkosten, die bisher nicht internalisiert sind im Preis, in der Größenordnung von 20 bis 30 Euro Cent pro Liter Milch zusätzlich zu denen, die wir auf dem Lindhof mit so einer grünlandbasierten Weidemilcherzeugung, wie es auch in Österreich läuft, erzeugen. Das heißt 20 bis 30 Euro Cent zusätzliche Umweltkosten durch die jetzigen Systeme, die nicht internalisiert sind. Mhm. Wir haben unter Mais, das haben wir sehr gut dokumentieren können, international publiziert, unter Mais haben wir Stickstoffauswaschungen von 30 bis 40 Kilogramm N pro Hektar. Unter einem Dauergrünland, moderat bewirtschaftet, von 3 bis 5 Kilogramm pro Hektar. Das ist Faktor 10. Und ein Kilogramm Stickstoff im Wasser kostet die Gesellschaft umgerechnet mindestens 10 Euro. Das heißt, allein die Vermeidung dieser Belastung der Umweltkosten in Gewässern wäre es schon wert, dass die Grünlandwirte etwa 300 Euro an zusätzlichen Geldern erhalten. Und da müssen wir hinkommen, dass Geld tatsächlich für geleistete Umweltleistungen dann auch bereitgestellt wird und nicht für Hektare.
Okay. Der zweite Bereich, den du ansprichst, ist dann aber auch der Markt. Du redest ja auch über Grünlandmilch sozusagen als Qualitätsprogramm. Siehst du hier Chancen, das zu realisieren, auch etwas mehr Geld dann abzuholen aus der Gesellschaft über die Produkte?
Naja, ich glaube, nicht nur aus der Gesellschaft abzuholen, sondern der entscheidende Punkt sind dann natürlich die großen Lebensmittelketten. Und da bin ich, Andreas, anders als andere, sehr optimistisch. Ich möchte es fast provozierend formulieren. Die Maismilch wird in 15 Jahren den gleichen Ruf haben, wie heute die Ölheizung im Keller. Mhm. Ja, die Politik glaubte, das Bewahrende irgendwie konservieren zu müssen. Ich spreche jetzt für Deutschland in Bezug auf das Heizungsgesetz und dass ein jeder entscheiden möge, was er im Keller an Heizung etabliert. De facto hat der Markt durch entsprechende Innovation das Ganze komplett überrollt. Heute baut keiner mehr Ölheizung ein in Deutschland, sondern Wärmepumpen, wenn immer es geht. Und ich bin sicher, wenn wir über diese Informationskampagnen, wie ich es gerade geschildert habe, diese zusätzlichen Umweltkosten, die bisher nicht internalisiert sind, die Lebensmittelkonversionseffizienz, die nicht über 1 liegt, sondern bei 0,3, das heißt, wir verbrennen dreimal so viel Ackerfläche für die Milcherzeugung, wie wir sie vernünftigerweise für die Humanernährung einsetzen könnten. Und wir verlieren weiter an Biodiversität in Agrarlandschaften, weil wir keine Tiere mehr, nicht mal mehr die Jungtiere auf der Weide haben. Wenn wir das den großen Ketten klar machen, und ich bin sicher, dass das funktionieren wird, das haben wir in anderen Bereichen auch gesehen, das gibt Wellen, das ist klar, aber es wird funktionieren. Davon bin ich überzeugt, dass die Ketten dann sagen, so gewisses Fleisch wird auch nicht mehr ausgewiesen, das wird einfach vom Markt genommen. Und dieser Weg wird hier auch zu beschreiten sein. Also Förderung durch die Politik auf der einen Seite, viele Informationskampagnen, was uns das aktuelle System eigentlich kostet. Dann aber auch natürlich eben die Ketten mit ins Boot holen und natürlich weiter Forschung, Entwicklung, die wir den Landwirten bereitstellen, um diese Transformation dann auch erfolgreich durchführen zu können.
Ich möchte noch einen Aspekt ansprechen, der mir ein bisschen jetzt am Herzen liegt. Du hast die Technisierung angesprochen, die Innovationen, du hast KI angesprochen. Siehst du diese Bereiche nur als Gefahren für eine nachhaltige Landwirtschaft oder kann man die nicht auch dort sinnvoll nutzen?
Ja, die kann man natürlich dort auch sinnvoll nutzen, gar keine Frage. Also wir können über virtuelle Zäune diskutieren in der Weidehaltung, die kommen werden. Das heißt, dass die Zaunkosten bis auf einen Zaun außen um die Flächen herum deutlich reduziert werden können. Das haben wir auf dem Lindow auch schon entsprechend etabliert, dass die Boli im Pansen des Tieres dann natürlich mit dem PC verbunden sind, wenn ein Tier sich dann nicht mehr bewegt, dass der Landwirt dann ein entsprechendes Signal bekommt, Rationsgestaltung, viele andere Dinge mehr. Das betrifft diesen Bereich ganz genauso. Und das betrifft aber auch insbesondere die Züchtung. Und wir haben bisher nur über die Milch gesprochen. Vielleicht darf ich auch noch einen kurzen Exkurs im Bereich Rindfleisch.
Ja, natürlich.
Genau,
ja.
Dann haben wir gleich die Überleitung, dass wir auch darüber diskutieren, wie wir dann eigentlich in Zukunft Rindfleisch erzeugen. Also wir haben bei der Mutterkuhhaltung ja das Problem, dass wir immer zwei Tiere halten und eines letzten Endes nur im Jahr dann verkaufen. Und das führt dazu, dass wir einen Carbon Footprint irgendwo in der Größenordnung von 28, 30 oder darüber Kilogramm pro Kilogramm Rindfleisch haben. Und das ist natürlich nicht gut. Das wird zum großen Teil kompensiert durch Leistung für Biodiversität und auch zum Teil kompensiert durch entsprechende Steigerungen der Bodenkohlenstoffmengen, weil es sich ja um Dauergrünland handelt, was erhalten wird. Aber die Masse, mehr in Deutschland zumindest, mehr als die Hälfte der Rindfleischerzeugung läuft ja auf Basis der Intensivmast im Stall und auf Basis von Mais und Getreide. Das heißt, dort liegt dieser Koeffizient in Bezug auf die Nutzung von Ackerflächen nicht über 1, sondern bei 0,3. Das heißt, wir verbrennen Fläche. Und das dazu mit Mais, der ja an sich ein wunderbares Lebensmittel ist. Und wenn man das mal über 10 oder 15 Jahre betrachtet, dann werden wir Körnermais anbauen und den dann nach Subsahara-Afrika möglicherweise exportieren, aber nicht mehr hier bei uns Futter. Und bei diesem Punkt muss ich vielleicht noch einen Punkt einflechten, weil wir das bisher noch nicht getan haben. Alles, was ich aufgeschrieben habe, Andreas, von da ein kleiner Exkurs nochmal dazu, der eigentlich an den Anfang gehört hätte, ist ausgerichtet auf den Jahresbereich 2040, 2045. Mhm. Das Ziel Klimaneutralität. Und damit heißt das nicht, was ich jetzt hier sage, das soll morgen so passieren, sondern dass wir die Transformation in diese Richtung von heute ausgehend entwickeln. Und da ich selber von einem landwirtschaftlichen Betrieb komme, heißt das insbesondere für die Betriebe natürlich, die nach einer Investition einen Stall über 25, 30 Jahre abschreiben müssen, dass man sich damit auseinandersetzt, was in den nächsten 10, 15 Jahren auf einen zukommt. Und damit sind wir eben auch bei einem neuen Bullenmaststall, ja oder nein? Da bin ich doch sehr skeptisch, jetzt im Münsterland, hier in Deutschland, auf Basis Mais neue Bullenmaststelle zu bauen, mit diesen Problemen, die ich gerade geschildert hatte, mit der absoluten Nahrungsmittelkonkurrenz zum Menschen, mit den hohen Nährstoffausträgen, wie sie unvermeidbar mit Mais verbunden sind. Das heißt, hier sollten wir auch Und damit kommen wir jetzt auch zum Schwenk hin zu dem eher extensiver genutzten Grünland, von dem wir reichlich haben, mit geringen Flächenkosten. Hier sollten wir versuchen, Weideprogramme für die Rindfleischerzeugung vom Grünland zu etablieren. Meine Kollegen aus Ostdeutschland, die sagen mir, Moment, Friedhelm, was du da erzählst, das haben wir ja alle schon mal gehabt vor 40 Jahren zu DDR-Zeiten. Da gab es Kombinate, die sich oder Genossenschaften, die sich auf nur Jungviehaufzucht, auch Rinderaufzucht konzentriert hatten, auch entsprechende Genetik eingesetzt haben. Das heißt, hier muss es eigentlich darum gehen, auch das Grünland und die Weidenutzung für die Rindermast zu nutzen. Dass das alleine schwierig werden kann, ja, das will ich nicht in Abrede stellen, aber ihr habt ja wunderbare Arbeiten in Gumpenstein geleistet zu dem Komplex mit Fersenmast, mit Ochsenmast, mit unterschiedlicher Zufütterung und vieles andere mehr. Das heißt, man kann sich im Prinzip eure Arbeiten eins zu eins anschauen und abschauen, um zu lernen, wie im großen Stil dann so etwas aufgezogen werden könnte. Ich habe für Deutschland mal ausgerechnet, wenn wir das konsequent machen würden und dann eben auch die großen Fleischunternehmen, und ich bin bei Tönnies im Kuratorium, da diskutiere ich das mit den Leuten da intensiv. Da, Leute, setzt bitte ein Fersen-Weidemast-Programm auf die Spur. Die Iren beliefern uns hier in Deutschland mit Fersenfleisch. Die Argentinier beliefern uns mit Fersenfleisch. Jeweils Grünland basiert. Warum können wir das nicht? Das ist wertvoller als Bullenfleisch, ernährungsphysiologisch, und es kann eben immer diese Big Five auch erfüllen. Und ich bin doch ziemlich überzeugt, das geht nicht von heute auf morgen, aber wenn wir das eben so auf ein Jahrzehnt betrachten, dass wir diese Schiene aufbauen und intensivieren, dass wir da eben auch für die Grünlandstandorte, die eher extensiv bewirtschaftet werden und die jetzt gefährdet sind in der Erhaltung, das geht schon in Baden-Württemberg los, in Bayern weniger, aber eben auch in den östlichen Bundesländern, wo ja das Problem ist, dass diese Flächen im großen Stil verbuschen, weil keine Tiere mehr da sind, dass man dort auch in Verbindung mit Naturschutz versucht, solche Dinge zu etablieren.
Ich muss vielleicht fachlich ein bisschen etwas auch dazu sagen, oder du schreibst in deinem Buch ja auch gerade für die in deiner Studie für die extensiven Standorte in sozusagen das weibliche Geschlecht hineinzugehen, die Fersenmast, die Kalbinnenmast eben anzudenken. Warum? Kalbinnen sind frühreifer, setzen mehr Fett in jüngerem Stadium schon an, können also auch früher geschlachtet werden, brauchen nicht so hohe Fütterungsintensitäten wie ein Stier, ein Bulle, der ja sehr proteinlastig nur ansetzt und Wasser sozusagen und wenig Fett, aber für die Fleischqualität, Zartheit, Saftigkeit, Geschmack ist ja das intramuskuläre Fett so wichtig. Und da schneidet die Kalbin sehr, sehr gut auf, also die Ferse sehr, sehr gut ab, und der Ochse sozusagen steht etwas neben der Ferse, aber ist nicht beim Stier positioniert, sondern auch vom Stier weit entfernt. Also diese zwei Kategorien, Ochse, Kalbin, würden sehr gut passen. Beim Ochsen kommt natürlich dazu, dass er eine Kastration erfolgen muss, unter Schmerzausschaltung natürlich, aber möglicherweise auch gesetztes Sperma ist bei dir auch ein Thema oder wird angeführt, dass man eben bewusst mit frühreifen Rassen Milchkühe belegt, Angus mal Holstein zum Beispiel, und dann diese Fersen daraus in Qualitätsprogrammen auf der Weide nach Möglichkeit über einige Monate und dann zur Schlachtreife bringt in einem Bereich von 14 bis 18 Monaten. Genau.
Genau.
Und das, diese und Beispiele kennen wir ja auch eben. Du hast Argentinien angesprochen. Dort haben wir diese Systeme noch? Teilweise sind sie aber dort auch unter Druck, weil Feedlot-Systeme zunehmen, auch in Argentinien. Dazu gibt es auch einen eigenen Podcast, den Sie gerne anhören können. Aber das wäre ein Weg, um unsere extensiven Standorte, unsere Grünlandstandorte für die Rindfleischproduktion zu nutzen. Und man muss auch dazu sagen, wenn ich Kalbinnen früher schlachte, sind die Teilstücke etwas kleiner und man kann dann auch mit diesen kleineren Teilstücken sehr gutes Essen bereiten und Steaks, die nicht extrem groß sind, sozusagen, wo auch die Beilage am Teller dann noch einen Platz hat und das Fleisch aber im Zentrum steht und ein bisschen kleiner ist. Natürlich müsste sich da einiges verändern.
Ja, aber wir haben, wenn ich da aus der praktischen Erfahrung von unserem Versuchsgut Lindhof berichten darf, wir haben dort auch auf das Betreiben unserer Verwalterin auf dem Betrieb hin einen Hofladen etabliert, den wir dann untervermietet haben oder unterverpachtet haben an einen entsprechenden Betreiber. Und der hat dann zunächst, als ich startete, die Limousins vermarktet. Wir hatten also noch eine Mutterkuhherde auf einem 50er Boden, das ging natürlich gar nicht. Also von daher hatten wir aber zu Beginn diese Mutterkühe noch. Und dann kamen die Milchkühe mit den Jerseys. Und dann haben wir das Jerseyfleisch und die Jerseysteaks vermarktet. Und wir hatten große Bedenken, dass unsere Kundschaft, die nun so auf Limousin fixiert war vorher, nicht mitgeht. Es war genau das Gegenteil. Die waren absolut begeistert von der Fleischqualität. Ja, die Stücke sind natürlich deutlich kleiner, aber die Qualität war eben auch extrem gut. Also von daher kann ich das nur unterschreiben. Und wie gesagt, das habe ich ja auch in der Studie zu 90% aus der Literatur von euch übernommen, weil ich das absolut spannend fand. Und dann vielleicht ein bisschen ergänzt noch mit diesen gesexten Sperma-Ansätzen, mit den Rassen, wie sie hier in Deutschland eine große Rolle spielen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, Andreas, dass wir da noch ein bisschen differenzieren müssen in Bezug auf die Intensität der Bewirtschaftung. Wenn wir da die entsprechenden Zunahmen haben wollen, dann müssen natürlich die Bestände trotzdem gut sein. Also man darf sich jetzt nicht eine Borstgraswiese vorstellen. Das wird nicht funktionieren. Das ist dann wieder die dritte Kategorie. Das wäre Naturschutzgrünland, halboffene Weidelandschaften, wo sich dann Mosaikstrukturen ergeben, wo Tiere dann immer wieder auf ähnliche Flächen kommen und damit dafür sorgen, dass sie halbwegs hochverdauliches Futter bekommen. Wenn wir so ein Fersenmastprogramm im großen Stil aufziehen und auch noch eine gewisse Bedarfsdichte realisieren wollen, da wird man auch schon durch entsprechende Ansaatmischung und Nachsaaten und Grunddüngung und Ähnliches dafür Sorge tragen müssen, dass die Produktivität der Bestände erhalten bleibt.
Ja. Schauen wir ein bisschen weltweit die Situation an. Du hast ja ein sehr gutes Bild. Du bist ja weltweit vernetzt gewesen und auch jetzt noch immer. Gibt es Regionen, Länder, Beispielsprojekte, wo wir in Europa daraus lernen können?
Ja, natürlich. Das gibt es immer. Aber ich möchte es fast andersherum formulieren. Wir können sicherlich immer etwas lernen, aber ich gehe gleich auf Details ein. Aber in vielen Bereichen können wir doch auch sagen, wir können gerade diesen Bereich Grünlandmilch und Grünlandfleischerzeugung eigentlich gut. Wir machen es nur nicht in der entsprechenden Intensität auch der Bewerbung nach außen. Es wird ja häufig das irische System oder auch das neuseeländische System als grüne Milch gelabelt. Auch die Iren machen das ja im Vermarkten extrem geschickt. Grüne Milch, die zeigen die Tiere auf der Weide. Ja, das ist richtig. Aber beide Regionen haben es auch mit Weidemilcherzeugung in der Intensität massiv übertrieben. Du weißt sicherlich, dass Irland inzwischen auch in Brüssel auf dem Index steht in Bezug auf die Wasserrahmenrichtlinie und Nitratrichtlinie, weil einfach die Intensität zu hoch ist. Und damit eben dieser positive Aspekt Grünlandmilcherzeugung durchaus auch in Frage gestellt wird. Und das ist in Neuseeland noch einmal deutlich stärker ausgeprägt. Dort hat man ja das Gegenteil von dem gemacht wie bei uns. Hier bei uns hat man Grünland umgebrochen in den Acker gelegt. Auf der Südinsel in Neuseeland hat man in den 90er, 2000er Jahre bestehende Gemischtbetriebe, Marktfruchtbetriebe, Low Input aufgrund der geringen Wasserverfügbarkeit auf der Südhalbinsel umgewandelt in reine Milchviehbetriebe mit Beregnung und höchsten Intensitäten, aber mit nur 20 Zentimeter Boden und damit entsprechend natürlich die Nitrateinträge in die Gewässer massiv beschädigt. Und das ist ein Punkt, den möchte ich auch mal ganz deutlich hervorheben, der für unsere Europäische Union und für unser europäisches Regelwerk spricht, nämlich die Nitratrichtlinie. So etwas gibt es in Neuseeland nicht. Das ist alles privatwirtschaftlich organisiert und da mussten im Prinzip erst große Bürgerinitiativen kommen, die dieser Fehlentwicklung dann einen gewissen Einhalt geboten haben. Was man aber gelernt hat, dort lernen kann, ist gerade hier für den Norden mit großen Flächeneinheiten, trifft ja für den alpinen Raum dann etwas weniger zu, dass man eben auch mit sehr großen Herden Weidemilcherzeugung betreiben kann. Und es wird ja häufig gesagt, naja, bis 100 Kühe geht das vielleicht. Die Iren zeigen, es geht ohne weiteres auch mit 300 Kühen. Und die Neuseeländer zeigen, es geht auch mit 900 Kühen. Also von daher ist die Anpassung bei entsprechender Flächenverfügbarkeit und an Weidenutzung inzwischen doch durch die Herdengröße bei weitem nicht mehr so limitiert, wenn die Rahmenbedingungen vor Ort gegeben sind natürlich, wie das scheinbar in der ersten Wahrnehmung häufig der Fall ist. Aber wie gesagt, noch einmal, ich habe vor allen Dingen, weil ich bin vor 7, 8 Jahren die ganze südliche Halbkugel abgereist und habe mir überall auf der Welt Grünlandproduktion angesehen, auch in Argentinien, Uruguay. Da sind wir schon auch in Bezug auf die Umweltstandards auf einem sehr, sehr guten Weg.
Gut.
Wenn sie eingehalten werden.
Okay. Das heißt, aus unseren Stärken lernen, aber Innovationen hinauszubringen und sozusagen die reine Technikverliebtheit ein bisschen in den Hintergrund wieder zu rücken und Druck herauszunehmen aus dem System und auch umzudenken, oder?
Ja, absolut. Und eben auch mit solchen, mit Weidesystemen, mit Kleegras, eben auch dem am Bereich der Kosten zu drehen, das zu reduzieren, ja. Nicht mit der konsequenten Selbstausbeutung des Betriebsleiters, bitte. Aber nicht nur Maximierung der Einzeltierleistung, was ja immer vorne steht und wie ich vorhin sagte, 18.000 Liter pro Hektar, so als eine Kernzahl. Nein, es geht darum, die gesunde Herde zu haben, die mit wenig Kosten durch lange Laktationszeiten, die hohen Aufzuchtkosten von 2.000 Euro pro Kalben, wie er sagt, dann möglichst auf lange Laktationszeiten zu verteilen.
Gut. Wie geht es mit deiner Studie jetzt weiter? Wir werden natürlich deine Studie auch zu unserem Podcast dazulegen. Da kann man das alles im Detail nachlesen. Du hast sie ja auch vorgestellt bereits in Deutschland. Was erwartest du? Wie wird es weitergehen? Und was können wir dazu beitragen, um auch deinen Weg weiterzugehen, zu beschreiten und zu fördern?
Also ihr könnt natürlich dazu beitragen, diesen ersten Teil, den ich genannt hatte, Information und Beratung, den auch breit nach außen zu streuen. Dieser Podcast ist ein wunderbares Beispiel, aber eben auch von eurer Seite aus dann Kontakte aufzunehmen mit der Milchindustrie, mit der Fleischindustrie, zu sagen, so, seht mal, in Deutschland gibt es jetzt diesen Aufschlag und diese Entwicklung. Inwieweit können wir das zu einer größeren Welle entwickeln und unseren Teil dazu beitragen und davon natürlich profitieren als Österreich. Ihr seid ja nun ganz vorne in dem Bereich und damit sollt ihr natürlich auch diejenigen sein, die am meisten davon profitieren. Also die Kosten der aktuellen Systeme. Also ein Punkt noch, den ich jetzt gar nicht weitergebracht hatte, der aber ausführlich im Gutachten beschrieben ist, die sogenannten Legacy-Kosten, ja, die langfristigen Kosten von Grünlandumwandlung. Wir sehen immer nur, ja, da wird umgebrochen, da wird Mais angebaut, aber dieser Maisanbau, der hat ja über einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren immer noch Kohlenstoffverluste von dem ursprünglichen Grünlandstandard. Das heißt, eigentlich müsste jeder Milch, der auf einem Maisacker nach Grünlandumbruch erzeugt wird, noch einmal negativ zusätzlich mit einem Malus belastet werden beim Carbon Footprint. All das passiert bisher nicht. Also Informationen über die aktuellen Kosten und dann diese Big Five groß machen und klar machen, es reicht nicht, wenn wir nur produzieren ohne LKE, die Lebensmittelkonversionseffizienz, und nur CO2 reduzieren mit Futterzusatzstoffen. Das ist nur die Bestätigung der Fehlentwicklung, mehr nicht. Das wäre ein ganz zentraler Punkt, der, glaube ich, dann bei euch dann auch sehr, sehr gut aufgehoben wäre, um das weiter nach vorne zu bringen. Und der Weg selber geht jetzt so, dass wir gestern ein Fachgespräch hatten, zu dem du ja leider nicht konntest, beziehungsweise der Fehler lag bei mir. Der Termin war angekündigt worden, schon im Januar für das Fachgespräch. Und dann habe ich nicht an die Weidetagung bei euch gedacht. Das bitte ich also weiße Fahne, das war mein Fehler. Und dadurch sind natürlich auch mehrere Kollegen nicht angereist, sondern haben dann Online-Beiträge eingespielt oder sich online geäußert. Und das Fachgespräch gestern, das muss ich noch einmal hervorheben, das war extrem gut. Also, ich habe das Gutachten geschrieben für diesen wissenschaftlichen Beirat, der bis insgesamt wenig Hintergrund im Bereich Grünland und Futterbau hat. So, und jetzt waren die zu dem Fachgespräch da. Erst war das durchaus etwas in Frage gestellt, ob das überhaupt stattfinden soll, ob die Notwendigkeit überhaupt da ist. Und ich sah wirklich nur in staunende Gesichter der Beiratsmitglieder, ob des großen Interesses der verschiedenen Akteure, die sich gemeldet hatten, die Kurzbeiträge geliefert hatten, aus der gesamten Beratung. Ich habe ja parallel zu der Studie auch einen Expertenfragebogen an die Berater der Landwirtschaftskammern und Landesanstalten versandt und die waren eben jetzt mit ihrer Antwort auf meine Vorschläge zugeschaltet. Und das war hochspannend, weil sie natürlich auch, ja, ich will gar nicht sagen Kritik geäußert haben, sondern gesagt haben, ja, ist eine gute Idee, kann man aber eigentlich so oder so viel besser umsetzen. Also gerade auch in Bezug auf diesen Bronze-, Silber- und Goldstandard, den ich da formuliert hatte in Bezug auf die Förderung. Müssen wir jetzt nicht im Detail eingehen, aber auch aus dem Naturschutzbereich war das hochspannend. Da war eben Gerd Kemmer dabei, das ist der Chef von einer großen Genossenschaft hier in Norddeutschland, die bewirtschaften inzwischen etwa 3000 Hektar. Das sind Flächen der Stiftung Naturschutz hier in Schleswig-Holstein. Das heißt, die sind entstanden aus Ausgleichsmaßnahmen für Infrastrukturmaßnahmen, also wurde eine Autobahn gebaut, also mussten Flächen angekauft werden und dem Naturschutz gewidmet werden. Und der hat wunderbare Systeme mit halboffenen Weidelandschaften entwickelt, wo er dann aber eben auch Rindfleisch erzeugt oder Wildfleisch erzeugt oder Pferdefleisch erzeugt. Auch das ist ein Punkt, über den man nachdenken muss, dass man den Strauß der Möglichkeiten auch im Extensivgrünland dann deutlich breiter aufspannt, um Tiere in die Landschaft zu bekommen und damit eben auch Biodiversität durch die Attraktionszentren von Kotflecken und vieles andere mehr zu etablieren.
Okay. Friedhelm, wir müssen zum Schluss kommen. Und ich habe noch eine Frage an dich. Kannst du mir für 2050 ein Bild zeichnen, wie deine ideale Grünlandbewirtschaftung 2050 ausschauen könnte auf einem Milchviehbetrieb als Bild? Wie ist der zusammengesetzt? Grob, er hat so viele Hektar, ein durchschnittlicher Betrieb in Deutschland, Milchvieh, der deinem Zukunftsbild entspricht, dann einem Milchviehbetrieb in der Grünlandregion, wo kein Ackerbau vorhanden ist und dann auch dieses Mast-Zukunftsbild, dass du uns das noch einmal zeichnest am Ende unseres Podcasts.
Ja, sehr gerne noch ein Satz, wie es weitergehen wird. Der wissenschaftliche Beirat wird auf Basis meines Gutachtens und des Fachgesprächs jetzt dann eine Stellungnahme schreiben und dann werden wir schauen, inwieweit das in den politischen Prozess eingeht. Ja, was kommt 2050? Ich würde mir wünschen, dass wir bis dahin die Agrarpolitik so weit gebracht haben, dass sie wissenschaftsbasiert die Ökosystemleistung honoriert und nicht mehr Hektare. Man muss auch diskutieren, ob man das dann kappen soll. Umweltleistungen sind an sich nicht an Hektarzahlen gebunden, sondern wenn sie geleistet werden, dann ist das gut. Und das führt meines Erachtens dann dazu, dass wir natürlich weiterhin Betriebe haben werden, die ohne zusätzliche Subventionen und bei einem dann auch für die Landwirtschaft geltenden CO2-Preis und mit höheren Standards im Bereich der Nährstoffe, also Düngegesetzgebung, Stoffstrombilanz, also das bedeutet eine Hoftorbilanz, die auch im intensiven Tierhaltungsbetrieb 90 Kilogramm N nicht überschreitet, dass wir da eine Dämpfung dieser Intensitätsentwicklung, wie wir sie im Augenblick haben, durch den Gesetzgeber sehen können und sich daraus entsprechende Anpassungen ergeben werden. Das wird trotzdem dazu führen, dass ein großer Anteil so weitermachen wird, wie es jetzt begonnen hat, einfach auch, weil die Investments in diese Infrastruktur da sind, aber dass dieser andere Teil eben entsprechend wächst. Und für Betriebe, die die Potenziale haben, auch Ackerfutterbau zu betreiben, bedeutet das, zum Dauergütern komme ich gleich, aber für diese anderen Betriebe bedeutet das, dass wir Kleegrassysteme wesentlich stärken müssen. Das heißt, wir müssen dahin kommen, dass wir selbstbewusst aus Grünlandbewirtschafter oder wir sind ja Wissenschaftler, aber die Grünlandbewirtschafter und die Milchviehbetriebe, die mit Grünland agieren, dass die selbstbewusst sagen können, wenn ich auf Ackerfutter anbaue, dann mache ich das, um Ackerbau besser zu machen. Ich helfe den Ackerbauern. Ich helfe ihnen gegen Ackerfuchsschwanz. Ich helfe ihnen gegen den Verlust an Kohlenstoff im Boden. Und das Einzige, was da hilft bei beiden, ist zweijähriges Kleegras. Und das muss dann eine wesentlich größere Bedeutung bekommen. Und da würde ich mir vorstellen, dass wir dann Situationen haben, wo Betriebe kooperieren. Das gibt's in Einzelfällen. Aber wo drei größere Betriebe eine GbR machen, der eine macht durchaus hier oben auch im Norden 1000 Hektar Ackerbau, der andere hat einen entsprechenden Milchviehbetrieb und dass die gemeinsame Fruchtfolgen entwickeln, damit die fünfgliedrige Fruchtfolge wieder Standard wird mit Zwischenfrüchten, mit Sommerungen und im Idealfall mit zweijährigem Kleegras. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Immer wieder deutlich machen, wenn wir auf Acker gehen, dann um den Ackerbau besser zu machen. Zwischenfrüchte und zweijähriges Kleegras. Im Dauergrünlandbetrieb würde ich mir vorstellen, wie wir es im Allgäu haben, wie wir es bei euch haben, dass wir diesen Weg konsequent weiter fortsetzen, diese unterschiedlichen Intensitäten der Bewirtschaftung noch deutlicher hervorheben, mit bei euch in Abhängigkeit vom Höhengradienten, mit Heumilch und ähnlichen Dingen, das weiter betonen und immer wieder die vermiedenen Umweltkosten in den Mittelpunkt stellen, um deutlich zu machen, nur so kann es eigentlich funktionieren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die jetzige Politik Milchpulver für die Welt, ob das in 2015 noch trägt. Wenn wir uns die Entwicklung, wie sie auch von den Kollegen in Wageningen, die sich mit den Weltagrarmärkten beschäftigen und den technologischen Innovationen weltweit beschäftigen, wenn ich mir das ansehe, dann geht man davon aus, dass Subsahara-Afrika, wenn keine zusätzlichen Kriege dazukommen, dass Subsahara-Afrika diesen gigantischen Yield-Gap, den sie im Augenblick noch haben, mit 60-70% unterhalb dessen, was sie produzieren könnten, dass sie eine Rallye des Aufholens starten, leider natürlich auch mit Umbrüchen der Savannen, das wird nicht zu vermeiden sein, das läuft schon, aber dass sie bis 2050 in der Lage sein werden, sich selbst zu versorgen. Und von daher sollten wir auch bis 2050 unsere Bevölkerung doch wesentlich ehrlicher darauf vorbereiten, dass Ackerflächen für pflanzliche Nahrungsmittel da sind und wir tierische Nahrungsmittel gerade von Wiederkäuern auf Grünland und Gras basiert erzeugen und dafür durchaus auch etwas weniger davon essen, weil der technische Fortschritt gerade mit der Präzisionsfermentation wunderbare Produkte auf pflanzlicher Basis hervorbringen wird.
Okay. Lieber Friedhelm, ich danke dir vielmals, dass es möglich war, online mit dir über deine Studie zu sprechen. Du warst sofort Feuer und Flamme dafür. Wir möchten dir auch Danke sagen für die sehr gute Zusammenarbeit, die Gumpenstein mit dir und deinem Team immer hatte. Wir möchten dir auch Danke sagen, dass du sehr viele Studierende sehr gut begleitet hast. Du hast einen Ruf eines guten Doktoratvaters in Deutschland. Das kommt nicht von irgendwoher. Und das hält auch nach. Und das ist auch etwas, auf das man stolz sein kann als Person, als Friedhelm Daube. Dafür möchten wir dir auch gratulieren und Danke sagen. Und danke, dass du noch immer an die Zukunft denkst und dein Wissen an uns weitergibst und hoffen wir, dass vieles davon auch umsetzbar ist und umgesetzt wird vor allem. Vielen Dank für die Podcast-Möglichkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich gebe den Dank absolut zurück, Andreas. Es war mir immer eine große Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Das war immer ein Hort der Inspiration und war es jetzt auch beim Erstellen dieser Studie uneingeschränkt wieder. Und so lasst es uns weiter handhaben.
Danke vielmals und auf Wiederhören. Raumwerk Kuppenstein.